Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Mit dem Wochenspruch aus Epheser 5 darf ich euch alle heute Morgen ganz herzlich zum Gottesdienst am 8. Sonntag nach Trinitatis hier in Medenbach begrüßen. Herzliche Grüße an alle die, die sich später den Gottesdienst in elektronischer Form anhören. Dann schöne Grüße an Frau Lommel, danke für Ihren Dienst. Und besonders herzlich darf ich Frau Dr. Martina Keschhoff begrüßen. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns Gottesdienst feiern, dass Sie hier sind, und nochmal herzlich willkommen. Abzukündigen habe ich Folgendes. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis. Und am Donnerstag um 10 Uhr trifft sich die CVJM-Krabbelgruppe hier in Medenbach. Am Freitag um 9 Uhr, wie gewohnt, Bibelwalking mit Horst-Martin Stahnke, Treffpunkt Hofgut Neustadt. Kommenden Samstag, herzliche Einladung zur CVJM-Entenjagd im Medenbacher Schwimmbad. Wer auf Entenjagd gehen möchte, kann sich von 12 bis 12.30 Uhr noch anmelden. Um 12.30 Uhr wird dann mit einer Andacht begonnen, danach startet die Jagd auf die Enten. Alle sind herzlich eingeladen, die Teams anzufeuern und den Tag in guter Gemeinschaft mit leckerem Essen zu verbringen. Am Sonntag, herzliche Einladung zu den Gottesdiensten um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr hier in Medenbach, die Prädikantin Isabel Schreiber mit uns feiern wird. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag war für die eigene Gemeinde bestimmt und betrug 63 Euro. Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und Gott segne die Verwendung der Gaben und auch die Gebenden. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Ökumene und Auslandsarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland. Für die zukünftige Gestaltung der Evangelischen Kirche in Deutschland sind gegenseitige Lernprozesse zwischen uns und unseren internationalen und ökumenischen Partnern von entscheidender Bedeutung. Mit der Kollekte werden durch Stipendien Studienprogramme zur höheren und breiteren Qualifikation von ausländischen Theologinnen und Theologen in Deutschland ermöglicht. Dann möchte ich jetzt schon darauf hinweisen, dass der Gottesdienst in 14 Tagen, also am 24. August, wieder ein Kirchspielgottesdienst sein wird. Also in 2 Wochen Kirchspielgottesdienst, 10 Uhr, Treffpunkt hier in Medenbach. 24.8., 10 Uhr, vormerken. Am 24.8. findet dann aber auch nachmittags nochmal ein Gottesdienst statt, um 14 Uhr in Schönbach. Da werden die neuen Konfirmanden vorgestellt. Also wer möchte, kann dann auch nach unserem Gottesdienst dann nochmal um 14 Uhr nach Schönbach kommen und an der Vorstellung der neuen Konfirmanden teilhaben. Soweit meine Abkündigung. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Nummer 593, die Strophen 1 bis 3. Thank you.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich lese uns Auszüge aus Psalm 48. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berge. Schön ragt empor sein Gipfel, daran sich freut die ganze Welt. Wie wir es gehört haben, so sehen wir es an der Stadt des Herrn Zebaoth, an der Stadt unseres Gottes. Gott erhält sie ewiglich. Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Weltenden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. Es freue sich der Berg Zion und die Töchter Juda seien fröhlich um deiner Rechte willen. Ziehet um den Zion herum und umschreitet ihn, zählt seine Türme, habt gut Acht auf seine Mauern, durchwandert seine Paläste, dass ihr den Nachkommen davon erzählt. Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist's, der uns führet. Kommt, lasst uns anbeten. Wir bekennen vor Gott unsere Sünden. Gütiger Gott, wir stehen heute vor dir mit allem, was in den letzten Tagen gut war und mit dem, was uns nicht gelungen ist. Da sind die Momente, in denen wir unsere Wut und Enttäuschung an anderen ausgelassen haben, uns ohnmächtig gefühlt haben und deshalb wütend reagiert haben. Diese Momente, in denen wir vergessen haben, dass wir Menschen sind und nicht alles im Griff haben. Vergessen haben, dass wir dich brauchen. Wir stehen vor dir und legen dir all das hin, was uns gerade belastet und bitten dich, Herr, erbarme dich. Danke, himmlischer Vater, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen. Danke, dass du gütig bist, dass auf deine Liebe und Barmherzigkeit Verlass ist. Danke, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen, weil du Jesus am Kreuz für uns bezahlt hast. Dieses Geschenk der Gnade und Versöhnung dürfen wir heute annehmen. Und darum stimmen wir mit ein und rufen: Lob singet dem Herrn, erhebt seinen Namen. Der Herr sei mit euch. Wir hören die heutige Schriftlesung aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16.
Salz und Licht. Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie alle im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das Lied 262, die Strophen 1 bis 5. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wer von euch kennt den Film Miss Undercover? Da geht es um eine FBI-Agentin, die zu den Misswahlen eingeschleust werden soll oder sie muss dadurch. Und dazu gehört es, dass sie eine Rede hält, in der es eigentlich um ihre politischen und sozialen Wünsche gehen soll. Und sie spricht von Frauenrechten, von Selbstwert. Das kommt nicht gut an. Bis sie, fast schon kurz vor Panik, genau das sagt, was alle anderen auch schon gesagt haben. Mit erhobenen Händen und um Tränen ringend spricht sie: Und ich wünsche mir Weltfrieden. Und alle sind begeistert. Weltfrieden. Ein starker Wunsch. Ein Wunsch, wo auch ja vermutlich niemand sagen würde, nee, will ich nicht. Weltfrieden. Ist das reiner Traum? Eine Fantasie? Eine Utopie, also etwas, was so nie kommen wird, aber doch irgendwie etwas hat, was real wäre? Oder doch? Kann es Weltfrieden geben? Die Vorstellung, wie es zu Weltfrieden kommen könnte, die sind so vielfältig, wie es Menschen gibt. Ich denke ja da an den ein oder anderen Zeitgenossen, der sagen würde, ja, lasst mich einfach machen, dann gibt es schon Frieden. Wenn sich alle nach mir richten und alles tun, was ich will. Andere, die sagen, wir brauchen soziale Gerechtigkeit, dann kommt der Frieden. Und wieder andere sagen, es gäbe Frieden, wenn wir einfach keine Waffen hätten. Im Buch Jesaja begegnet uns dieser Traum vom Weltfrieden. Und Jesaja, das ist ja das Buch, was wir eigentlich eher so in der Weihnachts- und Adventszeit häufiger lesen. Die vielen Ankündigungen des Retters und die Verheißungen in Bezug auf den Messias, sie begleiten uns durch die Adventszeit und sie erinnern uns an die Zuverlässigkeit Gottes, dass das, was im Alten Testament verheißen ist, mit Jesus schon Erfüllung erfahren hat. Der ein oder andere von uns liest auch gerne die Trostworte ab Kapitel 40. Aber zu Beginn des Buchs Jesaja, da ist nicht heile Welt. Da ist kein Trost, da ist kein Heil in Sicht. Nein, Gott klagt sein Volk an. Von Gericht ist die Rede. Und mittendrin der Predigttext des heutigen Sonntags. Ich lese uns Jesaja 2, die Verse 1 bis 5. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Haus Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Ein Text mit dieser berühmten Passage Schwerter zu Pflugscharen. Dieses Bild, es war und ist das tragende Bild der Friedensbewegung. Eine Skulptur davon steht auch vor dem UN-Hauptgebäude. Doch wie kommt es dazu, dass es geschieht, dass Schwerter zu Pflugscharen werden? Wie kommt es zum Frieden, von dem dieser Text spricht? Gehen wir es einmal der Reihe nach durch. Da ist zunächst die Rede vom Wort, das Jesaja geschaut hat. Und Wort, das ist ja in diesem Zusammenhang einer Vision dann immer, dass es heißt, das ist Gottes Reden. Also damit wird betont, das ist jetzt nicht Jesaja, der da irgendwie sich Drogen reingepfiffen hat und irgendwas sieht, sondern Gott spricht. Die Autorität, dass das, was gesagt wird, Wirklichkeit wird, das ist Gottes Autorität. Und das ist dieser Gott, der zuverlässig ist, dessen Zusagen gehalten werden. Und diese Zusage, also das, was jetzt demnächst kommt, das gilt Juda und Jerusalem. Beiden Völkern sozusagen, diesem gespaltenen Volk, unabhängig davon, wie ihre Geschichte war, Gott packt sie wieder zusammen und sagt, das passiert euch beiden, ihr beide werdet das erleben, weil ihr mein Volk seid. Die Zusage ist, der Berg, auf dem Gottes Haus steht, dieser Berg steht fest. Gottes Haus, das ist der Tempel, der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Das ist der Berg Zion in Jerusalem, der heilige Berg. Das ist der Südhang, der Südosthang, mitten in der Stadt. Und gegen die Erfahrung der Zeit, in der Jesaja lebt, in dem das Buch Jesaja geschrieben wurde in seinen verschiedenen Phasen, da erleben wir immer wieder Angriffe, Verschleppungen, der Tempel wird angegriffen. Also gegen diese Erfahrung dessen, was Jesaja gerade selbst erlebt, gegen diese Erfahrung die Zusage, am Ende der Tage steht dieser Berg fest. Auf diesem Berg der Tempel Gottes. Auch er steht damit fest. Er wird nicht angegriffen. Er steht auf festem Fundament. Am Ende des Tages ist die Basis für Gottes Gegenwart stabil. Der Berg bietet Schutz. Das heißt auch, der Berg bietet Sicherheit und Zuverlässigkeit. Da ist Orientierung. Und dieser Berg ist der höchste aller Berge. Nun waren und sind je nach Religion ja so Berge immer der Ort, wo die Götter wohnen. Und je wichtiger ein Gott, also je mächtiger, je zuverlässiger, desto größer der Berg. Dass Gott auf Bergen wohnt, das haben wir auch im Alten Testament an verschiedenen Stellen. Mose geht auf den Berg, um Gott zu begegnen und erhält die 10 Gebote. Immer wieder gehen Propheten auf den Berg, suchen Menschen den Berg, um Gott zu begegnen. So, als möchten sie den Himmel näher sein. Und hier in dieser Vision, der Berg, der wird der höchste sein. Das heißt, der Gott, der auf diesem Berg wohnt, ist der Höchste. Er überragt wortwörtlich alle anderen. Seine Autorität ist riesengroß. Und wir haben das auch schon im Psalm 48 gehört. Dieser Berg, dieser heilige Berg, der Berg Zion. Er drückt aus, Gott ist verlässlich und er ist groß und würdig, geehrt zu werden. Oder denken wir an die Psalmen der Pilger. Die machen sich ja auch immer auf und loben den Berg Zion. Dieses Motiv, es zieht sich durch das Alte Testament. Doch an dieser Stelle kommen nicht nur die Juden als Pilger zur Wallfahrt nach Jerusalem. Alle Völker kommen. Und das freiwillig, ohne Druck. Da hat keiner gesagt, ihr müsst, sonst passiert. Nein, sie kommen freiwillig, mit guter Laune, weil Die Begründung fehlt scheinbar erst einmal. Ob aus Einsicht oder aus Sehnsucht nach Orientierung, bleibt sie ein Stück offen. Aber in Vers 3 schwingt das mit. Denn sie sagen, wir wollen in den Tempel gehen, um zu lernen. Wir wollen unterwiesen werden. Nun, wenn ich die Wahl habe, von verschiedenen Menschen zu lernen und ich kann vom Besten aller Besten lernen, das ist ja dann auch meine Anerkennung zu sagen, genau von dem will ich lernen. Die Völker haben also irgendwie verstanden, dass das der Gott ist, der am besten ist, der die größte Weisheit hat, der trägt, der verlässlich ist. Und zu ihm kommen sie, um zu erfahren, wie sie leben sollen, wie sie Gottes Wege gehen sollen. Und daher geht vom Berg Zion Weisung aus. Oder auch, weil vom Berg Zion Weisung ausgeht, je nach Übersetzung. Aber das heißt auch aktuell noch nicht. In der Zeit, in der Jesaja diese Vision erhält, ist es ja genau anders. Das Volk ist bedroht, der Tempel ist bedroht, da geht nichts von Weisung aus. Da wird Strafe angedroht, weil das Volk nicht kam und nicht gehört hat. Aber irgendwann in den letzten Tagen, da hat sich dieser Ort verändert. Da hat sich Jerusalem verändert. Und dann kommt etwas Neues. Da wird im Tempel Gottes sein Wort gelehrt und nicht nur Juden, sondern allen Nationen. Alle, die bereit sind zu kommen. Über den Inhalt der Lehre steht hier auch wieder nicht viel, also eigentlich gar nichts. Ob es jetzt was Neues ist, ob die alten Gesetze bestärkt und bestätigt werden, es bleibt offen. Es ist hier nicht relevant. Relevant ist, sie kommen freiwillig und sie kommen, um zu lernen. Sie kommen, um korrigiert zu werden. Und sie kommen, um Gericht zu erfahren. Also ehrlich gesagt, ich lerne schon gern von Leuten, aber ob sie unbedingt mich richten sollen, ich bin da nicht so begeistert davon. Aber hier ist ein Ort, wo sie das annehmen. Der, der richtet, der hat eine Anziehungskraft, der hat eine Art, wo es, so lese ich es aus diesem Text heraus, wo es nicht schwierig ist, dieses Urteil anzunehmen, weil es so gut ist, so weise ist. Oder weil die Beziehung zu diesem Gott so einzigartig ist. Das Wort, das übrigens an dieser Stelle für Recht sprechen steht, kann auch bedeuten, dass Recht geschaffen wird. Also nicht Recht sprechen, das klingt ja so nach, ich bekomme das Urteil. Recht sprechen heißt ja, mir wird auch was zugestanden, wenn ein anderer mir etwas getan hat. Das Wort heißt auch zurechtweisen. Und manchmal hat es auch so eine erzieherische Komponente in anderen Zusammenhängen. Die Völker kommen also, damit eine Ordnung wiederhergestellt wird. Und das Besondere ist, sie nehmen das an. Wir haben ja auch einen internationalen Gerichtshof. Aber der kann Urteile raushauen, die verpuffen. Da muss nur einer sagen, erkenne ich ja gar nicht an. Und es gibt noch genügend, die das nicht anerkennen. Wir haben die Menschenrechte. Und dann schreien alle, ja, wir erkennen sie an. Aber für den gilt es nicht, für den gilt es nicht, für das gilt es nicht. Und es wird aussortiert. So scheint es für Gott als Richter in diesem Moment nicht zu sein. Keiner stellt sein Urteil in Frage. Ja, sogar viel mehr. Sie machen aus Schwertern Pflugscharen. Ein Schwert habe ich ja, um mich zu verteidigen. Ein Schwert habe ich eben, wenn ein Urteil kommt und ich es nicht haben will. Wenn mich jemand angreift. Weil Gott so eine Autorität hat, weil er so attraktiv ist, darum sind die Menschen bereit, sein Urteil anzuerkennen und nicht mehr in Frage zu stellen. Und daraus entsteht Friede. Auf Recht folgt Friede. Und und nicht erst Friede und dann kommt Recht. Blicken wir in diese Welt, erscheint es unglaubwürdig, dass das passieren kann. Wer hat denn mehr Recht auf was? Wessen Recht ist höher zu werden? Meine Großeltern sind aus dem Sudetenland. Und ich kann mich noch erinnern, dass als sie dann doch mal bereit waren, uns Enkelkindern, ich habe Geschichte studiert und mein Großvater war dann plötzlich bereit, mit mir über den Krieg zu reden, dass das schon ein großes Thema war, so dieses, wem gehört denn dieses Land, aus dem sie vertrieben wurden? Den Deutschen, den Tschechen, wer hat länger wo gewohnt? Wer hatte mehr Recht, welche Familie? Und war es Recht oder Unrecht, dieses Land ins Reich heimzuholen? Und mir fällt der Zerfall Jugoslawiens ein, und die Diskussionen, wer war vorher da? Kroaten, Bosnier oder der Sudan? Wer hat mehr Recht auf die Rohstoffe? Der Süden, der Norden? Die einen einfach Pech, weil es auf der anderen Seite ist? Oder jetzt ganz präsent? Die Ukraine, die Krim. Wo gehört sie hin? Wer darf sie haben? Und Israel und der Gazastreifen. Wer war zuerst da? Wer hat mehr Recht? Und Armenien und die indigenen Völker Amerikas. Alle diese Völker, sie haben ein Recht, ihr Recht einzuklagen. Und dann kommt Gott und schafft allen zugleich Recht. Ein großer Traum. Für mich fast zu groß. Aber hier in Jesaja wird klar, Gottes Art und seine Weise zu unterweisen, sein Urteil, das ist so stark, die Beziehung ist so tragend, dass das möglich sein wird, dass sich Menschen darauf einlassen. Man sagt ja manchmal, da geht mir das Messer in der Tasche auf, wenn jemand mich anspricht, beurteilt, verurteilt. All das ist dann vor Gott gar nicht relevant. Da wird eine Atmosphäre sein, wo das Messer nicht gezückt wird. Kein Schwert. Dieses Zeichen der eigenen inneren Verteidigung, es ist dann nicht mehr möglich. Und das ist das, was mich an diesem Text begeistert. Nicht unbedingt diese Vorstellung von heile Welt und Frieden. Nein, ich merke, mich rührt das an, dass alle Menschen bereit sein werden, diese innere Verteidigungshaltung aufzugeben. Aber ich habe doch ein Recht auf. Beobachtet euch mal, auf was ihr im Laufe einer Woche denkt, ein Recht zu haben. Auf schönes Wetter und auf Regen, wenn der Garten gegossen werden soll, auf freie Straßen, auf Soziales, auf brave Kinder. All das aufgeben und sich dem Urteil eines anderen unterwerfen. Und es dabei noch feiern. Es geht denen gut dabei. Was für eine starke Vision. Und Vers 5 bringt uns dann plötzlich schlagartig zurück in die Gegenwart. Daher, weil dieses große Bild uns vor Augen gemalt wird, weil wir diesen großartigen Gott sehen werden. Daher lasst uns gehen, Haus Jakob, um wandeln im Licht Gottes. Nicht erst, wenn es da ist, jetzt schon, hier und jetzt. Im Licht Gottes sein. Stell dir vor, du stehst unter einer Lampe. Die strahlt dich von oben an. Jeder, der von oben auf dich blickt, sieht keinen Schatten auf dir. Im Licht Gottes sein, das kommt nicht nur von oben, das kommt von unten, von der Seite, das kommt aus dir heraus. Da ist kein Schatten. Da ist nichts, was nicht gesehen wird. Ein angenehmer Gedanke oder ein unangenehmer Gedanke? Es gibt Tage, da möchte ich nicht, dass Gott alles sieht. Und dann ist es wieder gut, dass er es längst gesehen hat, umso leichter fällt es dazu zu stehen, zumindest ihm gegenüber. dieses Licht dieses liebenden Gottes, das ist Gnade, das ist Barmherzigkeit. Da brauche ich eben diese Abwehrmechanismen nicht, die ich vielleicht sonst gegenüber Menschen fahre. Ehrlichkeit ist möglich, weil sie überhaupt nicht gefährlich ist. Da will mich keiner klein machen oder mir ein schlechtes Gewissen machen. Gott macht das ganze Jahr, damit ich in den Shalom komme, in seinen Frieden, damit ich ausgesöhnt bin, damit ich seine Kraft in mir spüren darf. Leben im Licht des Herrn. Diese Aufforderung begegnet uns in Epheser 5. Wir haben es zu Beginn gehört. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Da klingt er schon durch, der Weltfrieden, der Shalom. Und das Unglaubliche ist, dass dieser Friede keine Leistung ist, den wir erkämpfen müssen und aus uns herausquetschen müssen. Er entsteht, weil wir sind, weil wir da sind, weil wir im Licht sind. Es geht um unsere Identität. Da steht ja auch nicht in Matthäus in der Schriftlesung, ihr werdet Licht sein, wenn ihr das erfüllt habt. Nein, ihr seid das Licht. Die Vision vom Ende der Tage, sie hat eine Klammer in unsere Gegenwart. Lasst uns gehen und im Licht des Herrn leben. Wie lautet deine Antwort auf diese Aufforderung oder diesen Impuls zu kommen und im Licht Gottes zu leben? Der Text lehrt uns zwei Dinge. Zum einen, Friedensstifter zu sein, setzt Veränderung voraus. Lasse ich mich von Gott verändern? Unterstelle ich mich seinem Urteil? Und er zeigt uns, Frieden bewahren setzt voraus, dass ich mich diesem Urteil eben anvertraue und mein inneres Taschenmesser nicht aufblitzen lasse. Wo brauche ich denn heute Morgen so eine Korrektur? Und keine Angst, es ist die liebevolle Korrektur. Es ist die Korrektur, die die Völker so begeistert, dass sie freiwillig zum Berg Gottes kommen, um das zu erfahren. Welches Vorrecht haben wir, dass wir das heute schon erleben dürfen? Im Kleinen, in unserem Leben. Und irgendwann mal ganz im Großen, am Ende der Tage, wenn der Friede Gottes kommt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesus. Lasst uns gemeinsam das Lied 425, die Strophen 1 bis 3 singen. Wir beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich um Frieden in dieser Welt. Falle den Gewalttätigen in die Arme, damit Waffen schweigen und Tränen getrocknet werden. Berühre du ihr Herz, Gott, erbarme dich. Barmherziger Gott, wir bitten dich für unsere Gesellschaft. Lass Gerechtigkeit und Güte wachsen. Fang damit bei uns an. Öffne unsere Augen für Gewalt und Unrecht. Schenk uns die Kraft und die Energie, uns für Frieden, Gemeinschaft und Mitmenschlichkeit einzusetzen. Gütiger Gott, wir bitten dich für uns selbst. Stärke unseren Glauben an dich. Stärke unser Vertrauen gegenüber anderen. Hilf uns, Licht zu sein, das sichtbar wird. Und Salz zu sein, das würzt. Wir rufen zu dir, Gott, erbarme dich. Gemeinsam beten wir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und gib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied 590, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Ich darf uns den Segen Gottes zusprechen. Es segne dich, Gott, der liebende Vater, der dir zuspricht, du bist das Licht der Welt, auch wenn du dich manchmal klein fühlst. Und du bist das Salz, keiner schmeckt wie du. Sei gesegnet und bringe dein Licht und dein Salz fröhlich und freundlich in diese Welt. Sei gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.